gleichen Freuden liegt und singt der gleichen Freude wieder, der gleichen Freuden wieder, die unseren Gott gefällig sein, unseren Gott gefällig sein. Ihr andachtsvollen Seiten sollt ihm ein solches Lob bereiten. Ihr andachtsvollen Seiten, ihr andachtsvollen Seiten, ihr andachtsvollen Seiten sollt ihm ein solches Lob bereiten. Da beugt sich Herz und Geist, Herz und Geist der Frau. Ihr andachtsvollen Seiten sollt ihm ein Lob bereiten, da ein sich Herz und Geist erfreuen, dabei sich Herz und Geist erfreuen.
Die Kantate Unser Mund sei voll Lachens, Werkverzeichnis 110 von Johann Sebastian Bach, mit Gerlinde Sämann Sopran, Alex Potter Countertenor, Bernhard Berchtold Tenor und Stefan MacLeod Bass, dem Chor und Orchester der Johann Sebastian Bach Stiftung St. Gallen. Die Leitung hatte Rudolf Lutz. Noch einen rundum schönen ersten Weihnachtstag wünscht Ihnen Friederike Westerhaus.
NDR Kultur. Glaubenssachen.
Weihnachtsgedanken. Auf silberner Schale Schnee. Eine Sendung von Christian Lehnert.
Es hatte mehrere Tage in Folge geschneit. Am Morgen war das Schneetreiben dichter geworden. Der Schnee lag hoch im Hof, war in langen Zungen verweht, lag in Senken verdichtet zu schweren weißen Flözen, die alles einebneten, alle Risse und Grate, alles Geröll, auch die kleineren Felsen verbarg er. Die Hügel hinter unserem Haus in den Bergen waren zu weißen Wellen vor weißem Hintergrund geworden. Oben auf den Kuppen wehten feine Kristalle auf, zogen in Wirbeln über das Eis, und so verlor sich die Linie des Horizontes ganz. Verloren sich Erde und Himmel an ihrer Grenze. Denn der Schnee machte alles eins, löschte alle Unterschiede. Ein einiges, einziges Weiß war die Welt. Als ich das Haus verließ, drang die Mittagssonne durch die Wolken, trotz des anhaltenden Sturms. Das grelle Licht zerfloss in Streuungen, in lauter winzigen Blitzen im anflutenden Schneestaub. Ich atmete gegen die harten Böen an, kämpfte mich den Hügelrücken hinter dem Gehöft hinauf und dachte, wenn ich Gott, den Undenkbaren, den Unsichtbaren, in die Vorstellung holen wollte, nicht als Begriff, sondern als Bild, dann wäre es so ein blendendes Weiß ohne Horizont. Kein Oben und kein Unten. Eine funkelnde Weite, in der alles da ist und alles verschwindet, wo nur noch Licht ist, ohne Zeichnung und Kontur. Denn Gott, alles in allem, und einer, den kein Gedanke fasst und der alle Gedanken enthält, der in meinem Atem ist wie im Schnee und im Sturm, der alles schaffend durchdringt, wie mag man ihn beschreiben? Weiß im Weiß. Ich fiel in ein zielloses Stapfen durch den Schnee, und dabei dachte ich darüber nach, wie man von Gott eigentlich sprechen könnte, ohne ihn zu etwas zu machen. Und er war doch nichts, und doch auch nicht nichts, aber mehr als alles, was einen Namen haben und Erfahrung und Überzeugung werden könnte. Wie einmal Meister Eckhart in einer Predigt fragte, wie aber soll ich Gott lieben? Und sofort antwortete, du sollst ihn lieben, wie er ein Nicht-Gott, ein Nicht-Geist, eine Nicht-Person, ein Nicht-Gestaltetes ist. Vielmehr, wie er ein lauteres, pures Eines ist, aller Zweiheit entnommen, und in diesem Einen werden wir auf ewig versinken von nichts zu nichts. Keine Gestalt, kein Bild, kein Gedanke, aber wie soll man dann von Gott sprechen? Atmen sollte ich, nur bewusst atmen, wie ich es im Gebet mache, wenn die Worte schal werden und auch alle Gedanken irgendwie falsch klingen und ich nicht mehr weiß, was ich da eigentlich tue. Denn manchmal taucht mir mitten im Gebet der zersetzende Einspruch auf, dass ich mir das alles nur einrede. In jahrelang geübter, virtuoser Autosuggestion. Und ich finde keine Argumente, die das widerlegen könnten. Aber wie sollte es hier auch Argumente geben? Eine Gebetserfahrung ist ja nicht beweisbar. Sie ist da, unwiderleglich. Und tröstet und trägt dann, und sie zerfällt, unwiderleglich. Und so atmete ich auf dem Hügel, ließ die Luft einströmen, indem ich manchmal noch das kurze Wort Gott dachte, ließ sie ausströmen. Die Silbe wurde weiß und grenzenlos. Und ich kämpfte mich durch den Tiefschnee, der aufwehte und mir ins Gesicht schlug, durch die wandernden Wehen, Schneewellen im blendenden Licht, das alle Formen im klaren, weichen Weiß verschwinden ließ. Mir kam in den Sinn, dass schon älteste Menschheitsgesänge, wie die Psalmen an der Grenze zwischen Menschen und Gott, hatten Lallen, hatten Metaphern bemühen müssen, die schnell wieder zerfielen. Die Psalmdichter hatten Sprachbilder parallel aneinandergereiht und dann echoartig etwa von Gott als vom Licht gesprochen, das wir im Licht sehen. Licht im Licht. Aber was soll das bedeuten? Auch schon die Psalmisten konnten auf Gott nur unsicher hinweisen, in verwechselbaren Bildern ins Offene stolpern. dahin, wo alles Sagen ja erst entstand, wo der Grund der Sprache lag. Die Wörter mussten durchscheinend werden, kaum noch zu hören, nur Atemzüge. Denn sonst hätten sie doch etwas bezeichnet und damit gerade nicht gesagt, was sie sagen wollten. Denn das Wort Gott liegt vor aller Sprache, vor allem Sprachvermögen, vor allem Ausdruck. Da fiel mir ein Koan ein, das ich einmal gelesen hatte, in der Sammlung der Niederschrift von der smaragdenen Felswand, einer wichtigen chinesischen Sammlung jener zen-buddhistischen Rätsel- und Meditationsaufgaben. Ich mag diese Sprüche, die wie die biblischen Texte nicht darauf zielen, dass jemand sie aus der Distanz verstehend durchdringt, sondern dass sie den verwandeln, der sich auf sie einlässt, ihn über die Grenzen des Denkmöglichen hinausführt. Es hieß da, ein Mönch fragte Baling, was ist es mit der Deva-Schule? Baling erwiderte, auf silberne Schale häuft sie Schnee. Die sogenannte Deva-Schule, eine buddhistische philosophische Strömung, beschäftigte sich mit der Frage, wie man dem Widerspruch entkommen soll, das Unsagbare sagen zu wollen. Wie soll das denn gehen? Die Grenze zwischen Sagbarem und Unsagbarem ist durch die Sprache nicht zu überwinden. Diese Frage durchdringt alle Religionen, auch das Christentum. Wie soll man sprechen von dem, was jenseits der Sprache liegt? Von Gott? Etwas sagen zu wollen, wäre hier ebenso falsch wie nichts zu sagen. Gott in die flüchtigen Einzelheiten der Welt zu holen, würde hier ebenso in die Irre führen wie das resignierte Schweigen. Auch Paulus bekannte, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Was dann? Das Koran weist einen Rätselweg. Das Tor zum Eigentlichen müsste sich in einem unmöglichen Zwischenraum öffnen. Um das Unsagbare zu sagen, müsste man Schnee auf eine silberne Schale häufen. Man muss Worte finden, die fast schon schweigen, so wie der weiße Schnee auf einer silbernen Schale kaum zu erkennen ist. Dem Glauben bleibt nur eine Sprache, die sich dem gänzlich Entzogenen angleicht, die ganz still ist, fast nur ein Seufzen, wie auch Paulus es andeutet, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Das ist es, unaussprechliches Seufzen. Auf silberner Schale Schnee. Kaum sichtbar, kaum hörbar, kaum erkennbar. Der Schnee auf der gleichfarbigen, spiegelnden Schale bildet nur eine feinste Differenz, etwas im Verschwinden und doch gegeben. So müsste Gott an den Grenzen der Sprache aufscheinen, unsagbar und doch in Worten angedeutet, die fast stumm sind, der Stille auf der Spur. Ich zögere. Wie soll sich dann religiöse Sprache überhaupt Gehör verschaffen im Strom der vielen Stimmen, im Sprachdickicht unserer Tage, in der Überfülle sagbarer Fakten und behaupteter Fakten und schriller Slogans? Wenn wir nur ein unaussprechliches Seufzen haben, was sollen Kirchen denn tun, wenn sie eigentlich nichts zu sagen haben? Nun zwar nicht wörtlich nichts, aber eben mehr und anderes als alles, was sagbar ist. Das Weihnachtsgeschehen, wie es die Bibel erzählt, weist mich noch in eine andere Richtung. Gott, lauteres, pures Eines, undenkbar alles, wird selbst eine verwechselbare Einzelheit. Er wird ein Kind, in Bethlehem geboren. Gott zeigt sich. Er wird den Augen ein Bild, den Ohren eine Stimme, den Herzen ein Gefühl, den Zungen ein Name, Jesus, das Neugeborene. Dies geschieht nicht in der Negation des göttlichen Wesens, auch nicht nur als ein Zeichen. Nein, Gott selbst wird ein einzelner Mensch. Wie das? Wie kann alles in allem zu etwas Einzelnem werden? Weihnachten enthält ein dichtes Koran, ein Rätsel und Geheimnis. Hier geht es um mehr als um Gedanken. Hier öffnet sich ein Bruch in der Wirklichkeit. Hier fallen tiefste Gegensätze in eins, Zeit und Zeitlosigkeit, Bedingtes und Unbedingtes, Gott und Kreatur. Es ist banal, aber wir Menschen sind in unseren Sinnen und unseren Träumen, in unseren Vorstellungen und in unserem Denken unentrinnbar an Einzelheiten gebunden. Wir finden uns selbst, indem wir genau dort sind, wo wir sind, im Tag zu Hause, wie es der frühe griechische Dichter Pindar schrieb, Eintagswesen. Was aber ist einer? Was aber ist einer nicht? Eines Schattens Traum, der Mensch? Wir haben nicht das Ganze, das lautere, pure Eine. Nur Einzelheiten haben wir. Flüchtige Erscheinungen. Diese sind unser Zuhause und unsere Fremde. Sie lassen uns da sein. Auch für Gott, wie wir ihn erfahren, gilt das. Er wird so oder so gedacht. Er verbindet sich mit diesem oder jenem Ritual. Er wird gefeiert in verschiedensten Kirchen und Religionen, die alle von sich sagen, sie seien die ganze Wahrheit. Sie sind es auch, aber stets in ihrer Partikularität. Denn Gott kann nur wirklich für uns werden, wenn er sich in konkrete Formen fügt, die auch immer veränderlich sind. Der Zweifel an jeder Vorstellung ist darum dem Glauben zu eigen. Denn jede Glaubenswelt hält nicht, was sie verspricht. Sie ist immer zu klein, immer beschränkt, immer nur eine Einzelheit. In der Nacht im Stall von Bethlehem wird Gott selbst zu Einzelheit. Ein Kind im Strom der Geschichte, Jesus als Jude geboren. Ein Kind wie alle Kinder mit winzigen kleinen Fingern, zerbrechlich, bläulich und schrumpelig noch nach der Geburt und wunderschön. Ein Kind vielleicht mit Blut- und Fruchtwasser verklebtem Flaumhaar auf dem Kopf über den pulsenden Fontanellen. Schneller Herzschlag und es öffnet für Sekunden die Augen, bevor es dann lange schläft, ermattet schläft. Ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und es ist Gott, der alles Denkbare übersteigt, der Urgrund von allem. Kein Philosoph könnte sich das ausdenken, kein Geschichtenerzähler, der überzeugen will. Ein Paradox, ein Rätsel, ein biblisches Koan. Am Nachmittag wieder daheim in unserem Haus im Erzgebirge sitze ich am Fenster und schaue hinaus in den Schnee. Es dämmert schon. Draußen wehen die Flocken gegen das warme Glas und sie tauen, taumelnde Kristalle. Ich sehe im Schräglicht feinste weiße Eisnadeln. Je 6 ragen aus einer Mitte. Und in Sternenschwärmen treiben sie heran, die Schneekristalle. Und sie ergrauen nassschwer an der Scheibe. Sie zerfallen zu Matsch, zu Rinnsalen. Diese fließen in die Tiefe. Und ich folge ihnen unwillkürlich mit den Augen, laufe ihre unvorhersehbaren Wege mit. Immer neue Flocken treiben heran. Immer neue Bächlein winden sich die Scheibe hinab und ich sehe ihnen nach. Das Glas ist zwar blank und augenscheinlich hindernislos, aber es muss Gründe geben, warum die Bächlein mal links, mal rechts abbiegen, in schnellen Kurven meandern, mit anderen zusammenströmen und sich plötzlich wieder trennen. Und ich denke halb, halb träume ich, wie Lebensbilder sind diese verrinnenden Bächlein. Ich sehe mich selbst darin und meine Mitmenschen. Sehe unsere wirren Wege, sehe uns mal hierhin, mal dahin abbiegen, in schnellen Kurven meandern, und irgendwie sind diese Rinnsale wie Erzählungen, die etwas sagen wollen. Aber was? Merkwürdig, denke ich. Aber ich lese auf der Scheibe eine Flockensprache. Sie ist mir unverständlich und ich weiß keine ihrer Vokabeln, aber ich lese sie doch. Lauter Geschichten rinnen die Scheibe hinab. Und ich sehe den tauenden Flocken nach, wie sie verfließen oder kurz verharren, wie sie verschwimmen, und irgendwie ist ein Sinn darin. Aber worin besteht er? Die Rinnsale enden alle an einem Zinkblech, von dem sie herab ins Leere tropfen, und sie sind fort, die wirren Verläufe, wortlos erzählt von der Schwerkraft. Auch mein Leben, denke ich jetzt, ist wie ein kleiner Abschnitt in einer großen Erzählung, die ich nicht kenne. Eine kurze Episode, und ich weiß gar nicht, was sie bedeutet. Fehlt mir doch der Gesamtzusammenhang. Ich habe den Sinn nicht, kann ihn nicht sagen, aber irgendwie ist er doch da. Er ist verborgen in den Windungen meiner Tage. Aber wie könnte ich das auch erwarten, meinen Sinn zu kennen? Er muss doch mehr sein, als ich verstehen kann. Sonst wäre ich ja nichts weiter als ein Gerät, das zu dem oder dem Zweck dient. Sonst könnte ich sagen, der Christian Lehnert ist dazu da, dass... Nein, es gibt begründete Ziele, berechtigte Vorhaben und Pläne. Es gibt Angenehmes und Unangenehmes, Notwendigkeiten und Pflichten und Verantwortung. Aber wohin führt das alles? Da fällt mir wieder der Schnee auf silberner Schale ein und die Frage, wie man überhaupt von Gott reden könnte. Und jetzt geht mir auf, dass man den Rätselspruch auch ganz anders verstehen kann. Genau gegenteilig, wie ich erst dachte. Auf silberner Schale häuft sie Schnee. Vielleicht muss die Rede von Gott gar nicht am Rand des Schweigens geschehen, in der Stille an den Grenzen der Sprache, sondern vielmehr mittendrin in den vielen Sätzen und Namen und Metaphern, die wir täglich sagen. Vielleicht muss die Rede von Gott genauso wie dieses wirre Fließen von tauenden Schneeflocken sein, ein Flirren aus lauter einzelnen Geschichten. Denn Gott ist ja in ihnen und formt sie alle und erwacht in jedem Weg, in jedem Schicksal, in jedem Atemzug und überall zur Lebenskraft, zum schöpferischen Ursprung. Und so liegt das Wort Gott vielleicht wie Schnee auf der silbernen Schale der Einzelheiten des Lebens. Fast nicht zu unterscheiden von dem, was alles geschieht. Das Wort würde nichts weiter als eine Offenheit in das eintragen, was die Zeit ausmacht. Eine Verstörung, so etwas wie dieser merkwürdige Sinn in den Rinnsalen auf der Scheibe, den ich zwar zu spüren meine, aber nicht benennen kann. Die Flocken wehen gegen das Glas und ich schaue ihnen zu und träume. Es ist Weihnachten und Gott ist ein Kind geworden. Dessen Leben in Judäa vor mehr als 2000 Jahren ähnelte auch so einem schnellen Bächlein über das Glas. Eine Geschichte zwischen Geburt und Sterben. Wie die vielen Wege, die Menschen gingen und gehen. Und es ist mehr darin als das Gefälle der Zeit und die Notwendigkeit der Umstände, die Ungewissheiten. Hinter all dem liegt etwas Tieferes. Und ich kann es nicht sagen, aber es ist da. Wie Gott in einem einzelnen Kind da ist. Und man sieht Gott nicht, aber er ist es doch. Und wie ich den Tropfen nachschaue im Schräglicht, spüre ich, wie wohl alles in einem gewaltigen großen Atemzug steht. Einem lebendigen Zusammenhang vom Anfang der Schöpfung bis zum Ende und darüber hinaus. Und in diesem langen, langen Atemzug erzählt Gott auch uns. Dass Gott alles ist und zugleich ein einzelnes Neugeborenes sein kann, das ist ganz und gar undenkbar. Und zugleich ist es mir jetzt ganz und gar plausibel. Denn wie sollte sich Gott uns zeigen, uns Eintagswesen, eines Schattens Traum? Er muss sich doch dazu verlieren, sich aufgeben, ja, sich zeigen, indem er sich nicht zeigt. Und verstehen kann ich das nicht. Aber indem ich den tauenden Tropfen folge, ahne ich, dass uns Gott wohl nur in solchen Augenblicken nahe kommen kann, wenn das Verstehen zerfällt. Und ich atme nur noch, wie ich es immer im Gebet mache, wenn die Worte schal werden und nichts mehr sagen wollen. Und auch alle Gedanken irgendwie falsch klingen. Und ich nicht mehr weiß, was ich da eigentlich tue. Und ich atme aus und ein.
Weihnachtsgedanken auf silberner Schale Schnee. Sie hörten eine Sendung von Christian Lehnert. Es sprach Henning Hartmann. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen nach der stillen Nacht die Rauhnächte über Zeiten zwischen den Jahren.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Felix Sprung. Weltweit haben Christen Heiligabend gefeiert. Für Papst Leo XIV. War es der erste Weihnachtsgottesdienst im Petersdom. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Mareike Markosch.
In seiner Predigt wurde der Papst zeitweise politisch. Er erneuerte seine Kritik am Kapitalismus und sagte, die verkehrte Wirtschaft verleite dazu, den Menschen als Ware zu behandeln. Gott hingegen mache an Weihnachten deutlich, dass jeder Mensch unendliche Würde besitze. Außerdem erinnerte Leo an die Hoffnung, die die Geburt Jesu für die Menschen bedeute. Vor der Christmette hatte der Papst überraschend auf dem Petersplatz rund 5000 Menschen begrüßt, die keinen Platz mehr im Dom gefunden hatten. Heute wird Leo dann persönlich den Festgottesdienst im Petersdom feiern. Seine Vorgänger hatten sich dafür fast immer vertreten lassen. Später erteilt der Papst dann den traditionellen Segen Urbi et Orbi.
Die Leiterinnen der Berliner Organisation Hate Aid, die gegen Hass